Hallo und Salam zum Podcast von Islam ist. Mein Name ist Burcu und heute spreche ich über die Themen Ehre und Scham im Islam mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Ali Randour von der Uni Münster, aka Esoteriker, aka Lord Dr. Ali Randour. Salam Ali, schön, dass du hier bist. Magst du dich mal vorstellen?
Salam. Mein Name ist Ali Randour. Ich wohne in Hamburg, arbeite an der Uni Münster. Ich komme ursprünglich aus Casablanca. Ich habe Arabistik und Politikwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Islamwissenschaft und später bin ich im Fach Islamische Theologie promoviert, an der Uni Münster. Mein Magisterstudium hatte ich an der Uni Leipzig. Genau, und ich beschäftige mich mit Fundamentaltheologie, also mit Ethik, mit Mystik, aber auch mit Themen wie Sexualität, Erotik oder die Kulturgeschichte der muslimisch geprägten Gesellschaften.
Wir sind ja heute hier, weil wir uns über das Thema Ehre und Scham im Islam unterhalten wollen. Wenn ich jetzt so an Ehre oder Scham denke, dann habe ich eher so kulturelle Bilder oder patriarchalische Geschlechterkonzepte im Kopf. Was mich interessiert, ist die islamisch-theologische Perspektive auf das Thema. Wo liegen denn die Ursprünge der Idee von Ehre und Scham? Und tauchen diese Begriffe im Koran und in Sunna auf?
Genau, also man muss, glaube ich, zuerst definieren, was wir mit Ehre meinen und was wir mit Scham meinen. Ehre auf Arabisch oder ja, auf Arabisch kann man das Wort mit zwei Begriffen wiedergeben. Der erste Begriff wäre Sharaf und der zweite Begriff ist Karama. Karama ist das, was man auf Deutsch eher mit Würde übersetzen würde. Also, aber es wird oft verwechselt zwischen Ehre und Würde, wenn wir jetzt im muslimischen Kontext sprechen. Ehre taucht eigentlich nirgendwo auf, also weder im Koran noch in der Sunna. Ehre jetzt im ersten Sinne. Und Würde, so Karama, finden wir schon im Koran, zumindest als Verb, aber auch in der Sunna. Der Unterschied zwischen Würde und Ehre, dass die Würde mit dem Wesen des Menschen zu tun hat. Also der Mensch hat eine Würde, weil er ein Mensch ist, ne? Und nichts weiteres. Der Mensch wurde geehrt oder gewürdigt, indem Gott ihm eine Vernunft gab, eine bestimmte Machtposition gab auf dieser Welt. Das sind die Dinge, die mit Würde verknüpft sind. Ehre allerdings, wie gesagt, taucht nicht in den Quellen auf, aber spielt schon eine Rolle also in der Gesellschaft und in den Gesellschaften, in der Denkweise. Vielleicht können wir nochmal darauf zurückkommen. Was den Begriff Scham betrifft, Scham taucht im Koran auf, aber interessanterweise eher in Bezug auf Gott, also einmal in Bezug auf Gott und einmal in Bezug auf eine Frau. Aber es hat nicht viel mit dem Begriff Scham, wie wir das heute benutzen. So Scham eigentlich in der muslimischen Tradition hat einfach damit zu tun, dass man schlechte Handlungen, Sünden vermeidet.
Okay. Ne? Und wie nennt sich der Begriff im Koran?
Haya. Also im Koran steht das Wort Haya, glaube ich, nicht, aber in der Sunna schon. Aber im Koran steht das in Form von einem Verb. Ne? Also sich nicht schämen ist ein Verb im Arabischen. Genau, das finden wir schon im Koran. Aber wie gesagt, das hat eher mit dem Vermeiden von Sünden zu tun.
Gibt es denn auch verschiedene Stufen von Scham, von Haya, oder ist das ein Konzept, ein
Nee, es gibt schon Nuancierungen von Scham. Es gibt, wie gesagt, Scham im Sinne, ich schäme mich, etwas Sündhaftes zu tun. Zum Beispiel, ich schäme mich, ungerecht zu sein. Ich schäme mich, anderen zu schaden. Ne? Ich schäme mich, meine Pflichten nicht erfüllt zu haben und so. Und diese Scham hat eigentlich mit dem Menschen in seiner Beziehung mit Gott zu tun. Also man schämt sich nur vor Gott, natürlich. Das ist die Stufe der Scham, die auch in der Theologie behandelt wird. Ne? Dann gibt es eine bestimmte Form von Scham, die zwar auch etwas mit dieser ersten Definition zu tun hat, und zwar die Scham, die sehr stark sexualisiert ist. Und diese Scham hat schon eine Verknüpfung mit der Ehre. Ne? Zum Beispiel, wenn eine Frau, und also wenn eine Frau ein bestimmtes sexuelles Verhalten zum Beispiel hat oder tut, dann wird automatisch die Ehre ihrer Familie oder die Ehre ihrer Sippe in manchen Fällen sogar die Ehre ihrer Nation in Frage gestellt. Ne? Und so eine Verbindung ist eigentlich problematisch, weil man sich nur auf die Sexualität konzentriert. Man fragt sich, warum schämt sich jetzt diese Familie nicht, wenn der Vater aggressiv ist, weil Aggressivität ist etwas Verbotenes. Warum schämt sich die Familie nicht, wenn irgendein Mitglied Geld verdient, aber durch ehrvolles Verhalten. Und. Also das wird nicht mit Scham verknüpft. Ne?
Das heißt, das wird eher, also bezieht sich hauptsächlich dann eher auf das weibliche Geschlecht und auf das Verhalten von Frauen und nicht auf das von Männern.
Das auch, genau. Auch die Sexualität des Mannes ist nicht mit Scham verknüpft, also nicht mit Ehre verknüpft. Das heißt, der Mann, der kann, keine Ahnung, tun und lassen, was er will. Am Ende des Tages wird das nicht als ein Schandfleck bei dieser Familie, bei der Familie X oder bei der Sippe X. Das wird nie die Ehre von dieser Familie irgendwie betreffen oder beschmutzen. Erst wenn die Sexualität der Frau ins Spiel kommt, dann kommt plötzlich die Ehre, oder da spielt plötzlich die Ehre der Familie eine große Rolle. Und ja, bitte?
Ich wollte fragen, ob Religion auch als Instrument genutzt wird, um diese Idee oder das Konzept von Ehre und Scham auch irgendwie zu legitimieren und zu verfestigen.
Ja, so Religion gehört zu den vielen Instrumenten, die man benutzt hat, um erstmal die Frau zu kontrollieren, ne? Auch um die Sexualität der Frau zu kontrollieren. Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Warum sage ich, manchmal macht es Sinn? Weil, wenn man das historisch betrachtet, haben die Menschen für Jahrhunderte, vielleicht für Jahrtausende, nach Mechanismen gesucht, damit man irgendwie die Familie regelt, damit man auch weiß, wer von wem stammt, ne? Weil davon auch Rechte abhängen und Pflichten abhängen. Erbrecht, Unterhaltsrecht, dass die Familie für ihre Mitglieder bürgt und so weiter und so fort. Und da hat man verschiedene Mechanismen. Man hat zum Beispiel die Ehe, man hat bestimmte Kontrollmechanismen in der Gesellschaft. Aber man muss schon sagen, dass eigentlich die Sexualität der Frau hier kontrolliert wurde und nicht die Sexualität des Mannes. Ne? Und viele Bräuche, die es vor dem Islam existierten, die wurden später weiter gepflegt und man hat sie nur islamisiert. Man hat dies einfach so, man hat sie mit einem gewissen muslimischen Touch irgendwie legitimiert. Ich würde schon sagen, dass Religion als Instrument genutzt wurde, um bestimmte Ideen oder Konzepte von Ehre und von Scham zu legitimieren. Aber hier muss ich etwas sagen, und zwar, dass wir zwischen der Botschaft des Propheten und zwischen Religion unterscheiden müssen. Also der Prophet hat keine Religion gebracht. Der Prophet hat eine Botschaft gebracht, die eigentlich in ihrem Kern ziemlich simpel ist. Dann hat man daraus eine Religion gemacht. Man hat die Theologen, die Rechtsgelehrten, die Mystiker und. Man hat ein ganzes System drauf gebaut. Das nenne ich Religion. Und Religion als Menschenprodukt natürlich wird beeinflusst von Denkweisen, von Ideen, die auch vor dem Glauben oder vor dem Moment des Glaubens existieren. Und von daher ist es nicht auszuschließen, dass die Menschen auch ihre Religionsinterpretation benutzt haben, um einfach bestimmte Situationen, bestimmte Verhältnisse in ihrer Gesellschaft zu legitimieren.
Also ging es da auch wahrscheinlich um Hierarchie?
Ja. Das, wie gesagt, ja, diese Hierarchien, die existierten sowieso schon vor dem Aufkommen des Propheten, die existieren schon mindestens 10.000 Jahre vor dem Propheten. Und die waren da und die waren in einer Form, dass man sie nicht mal in Frage gestellt hat. Man hat sie irgendwie so als natürlich empfunden, als ein Teil der Natur oder der kosmischen Ordnung. Von daher flossen diese Strukturen auch im religiösen Denken ein. Ne?
Das heißt, man muss auf jeden Fall zwischen religiösen Geboten und kulturellen Traditionen unterscheiden.
Das auf jeden Fall. Religiöse Gebote sind das, was man rational erklären kann aus den Quellen dieses Glaubens. Also Muslime haben zum Beispiel den Koran, sie haben die Prophetentradition, aber die haben daneben noch weitere Quellen, zum Beispiel die Vernunft, das Nützliche und weitere Quellen. Ich will das nicht alles im Detail besprechen. Aber wichtig ist, damit man sagt, diese Norm ist eine religiöse Norm, dann muss man in der Lage sein, das auch basierend auf den Quellen dieses Glaubens zu erklären. Kulturelle Traditionen sind noch ein Tick komplexer, ne, weil oft weiß man nicht genau, woher sie stammen. Oft sind sie eigentlich da sind so mehrere Schichten, mehrere historische Schichten, die aufeinander bauen. Manchmal sind sie auch so eine Sammlung von verschiedenen Traditionen aus verschiedenen Kontexten. Wenn wir zum Beispiel nur den Mittelmeerraum anschauen, dann gibt es so viele so Quellen für die Kulturen dort. Man hat erstmal Pharaonen, es fängt alles mit Pharaonen, dann hat man die Griechen, dann die Römer, dann Byzantinisches Reich, die Kirche, Judentum, dann kam danach natürlich kamen die Muslime mit ihren vielen Gruppierungen, dann die ganzen Völker in dieser Region und dann natürlich die Einflüsse, die von fernen Ländern kamen. All das im Laufe von Jahrhunderten führt dazu, dass gewisse kulturelle Traditionen sich verfestigen oder entstehen. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen diesen kulturellen Traditionen und religiösen Geboten ist die Tatsache, dass man religiöse Gebote aus den Quellen legitimieren kann, also durch Interpretation natürlich. Es ist immer eine Frage der Interpretation. Wobei, wenn etwas nicht durch die Quellen begründbar ist, dann ist sie Tradition. Es heißt nicht, dass die Quellen frei von Traditionen sind. Es gibt so viele Traditionen, die aber bestätigt wurden durch den Propheten oder später durch Gelehrte oder so.
Kommen wir mal zu Stereotypen. So, man spricht ja von einer ehrenvollen Frau, ein ehrenvoller Mann. Wodurch wird denn diese Ehrenhaftigkeit definiert?
Wenn wir jetzt zurück zum Thema Scham und Ehre kommen. Eine ehrenvolle Frau, ich muss das leider so sagen, also in den muslimisch geprägten Kulturen, eine ehrenvolle Frau ist nicht eine Frau, die jetzt fleißig in ihrer Arbeit ist oder eine Frau, die, keine Ahnung, ihre Familie ernährt oder versorgt oder eine Frau, die gerecht ist. Man findet natürlich hier ab und zu Ausnahmen, aber in der gesellschaftlichen Vorstellung, eine ehrenvolle Frau ist einfach die Frau, die ihre Vagina irgendwie so vor anderen Männern beschützt. Ne, das ist irgendwie so wie ein Schatz. Und diese Frau darf natürlich nicht mit ihrem Körper das tun, was sie für richtig hält, sondern die Gesellschaft bestimmt für sie, wann sie und mit wem sie das tun darf.
Das heißt, Ehre in dem Sinne ist die Kontrolle des Körpers und der Sexualität der Frau.
Ja, und ein ehrenvoller Mann, sowas gibt es auch, ist ein Mann, der seinen Job gut macht, und zwar die Frau zu kontrollieren. Also ein ehrenvoller Mann, das ist jemand, der seine Töchter schön in so gezähmt hat, seine Frau oder seine Schwester. Das sind schon Bilder, die man aus unseren Kulturen kennt. Die kann man jetzt nicht so verleugnen oder so schön reden. Und da spielt die Sexualität wirklich das zentrale Thema oder der zentrale Punkt, was die Ehre betrifft. Lügen, klauen, ungerecht sein, die Rechte von anderen nehmen. Und das wird nicht oft mit Ehre verknüpft. Ne? Das wird verziehen in der Gesellschaft.
Das kennt man ja auch aus manchen Kulturen, auch wenn man jetzt auf die Erziehungsmethoden der Eltern oder Erziehungsziele, wie auch immer, hinschaut, dass es Familien gibt, wo Jungs oder Männer sehr frei sein können, auch was ihre Sexualität betrifft, ob sie jetzt eine Freundin haben, ob sie sexuelle Ehe haben, wo das teilweise keine Rolle spielt. Aber wenn es dann um die eigene Tochter geht oder um die Schwester, dass allein wenn sie, ich sag mal, mit einem Jungen schreibt oder mit einem Jungen gesehen wird, dass das schon als ehrenlos, ehrenlos bezeichnet wird und ein Skandal dann ist. Also
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Also die Ehre der Frau hat, wie gesagt, mit ihrem Geschlechtsteil zu tun, und die Ehre des Mannes hat mit der Kontrolle dieses Geschlechtsteils zu tun. Und da gibt es natürlich viele Mechanismen drumherum, ne? Auch so Kleidung, wie man spricht, wie man sich verhält in der Öffentlichkeit und Geheimkomplex, genau. Das, das spielt alles eine Rolle in diesem Komplex. Und es wird etwas verwechselt, also Scham hat, also wie ich das verstehe zumindest, Scham hat auch mit Überzeugungen zu tun, also Scham im gesunden Sinne, also Scham, wie es in der Theologie behandelt wird, und zwar sich schämen, etwas Falsches zu tun. Aber wer bestimmt, was falsch ist, was falsch ist und was nicht? Das ist immer eine Frage der Überzeugung. Aber wenn die Person überzeugt ist, dass sie nichts Falsches tut, dann wird sie natürlich sich nicht schämen, X und Y zu tun. Aber wenn die andere Person dieses Verhalten als falsch sieht, dann wird sie Scham verlangen. Warum schämt er sich nicht, sowas zu sagen? Und warum schämt sie sich nicht, das zu tun? Und das vergisst man oft, dass auch bei diesen Normen, also es sind nicht festgeschrieben, es sind, also man hat zu einer Frage verschiedene Interpretationen, und vielleicht die eine Interpretation überzeugt mich und eine andere überzeugt mich nicht, aber bei einer anderen Person ist es umgekehrt. Deswegen sagt man auch, also im Bereich der Theologie, man darf nur Sachen kritisieren, worüber es wirklich einen hundertprozentigen Konsens herrscht. Ne, wie zum Beispiel X tötet Y. Einfach so. Dann, das ist etwas, was falsch ist, und das ist etwas, wofür man sich schämen soll, weil alle so das Gleiche sehen. Aber bei Fragen der Sexualität oder bei anderen Fragen, da gibt es keinen hundertprozentigen Konsens. Es gibt schon viel Raum für Interpretation.
Was auch natürlich gut ist, weil wir alle Individuen sind. Ja. Wo wir gerade beim Thema Töten oder Mord waren, das passt gerade einfach zur Verbindung. Es gibt ja auch das Phänomen der Ehrenmorde. Und also leider gibt es das heutzutage ja immer noch. Mich würde interessieren, wie diese legitimiert werden und wie du dieses Phänomen aus einer islamtheologischen Sicht beurteilen würdest.
Ja, also islamtheologisch haben Ehrenmorde absolut keine Fundamente. Es ist etwas, was eigentlich absolut verboten ist. Aus dem einfachen Grund, es gibt eigentlich keine Selbstjustiz. Wenn etwas Falsches passiert, wenn ein Verbrechen passiert, dann geht man zu einer anderen Instanz. Ne? Man geht zum Richter, man geht zur Polizei, und sie kümmern sich um das Ganze. Aber dass man selbst die Justiz in die Hand nimmt und Selbstjustiz praktiziert, das ist etwas, was verboten ist, auch in den muslimischen Quellen. Und Mord allgemein ist verboten. Ne? Mord ist allgemein ist ein Verbrechen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich erst, nachdem ich nach Deutschland kam, also mit 18, habe ich das erste Mal in meinem Leben von Ehrenmorden gehört. Also das ist etwas, was zum Beispiel in Nordafrika, in Westafrika gar nicht bekannt ist, also in dieser Form. Später habe ich erfahren, dass in manchen Gebieten sowas praktiziert wird, teilweise in Irak, in Libanon, in der Türkei, was noch, vielleicht auch manchmal in Ägypten.
Aber und eben auch bei Nicht-Muslimen, ne? Also
auch ja, im Mittelmeerraum auf jeden Fall, also in Sizilien, in Griechenland, in Italien. Das ist auch ein Phänomen, was tief in der Gesellschaft verwurzelt ist. Ich glaube, sogar nach den Statistiken finden dort mehr Ehrenmorde statt als in muslimisch geprägten Ländern. Aber das zeigt uns, dass es nicht mit Religion zu tun hat. Ne, es steht weder in der katholischen Religion noch in der muslimischen Religion, dass sowas legitim ist. Es hat eher mit kulturellen Bräuchen zu tun, die natürlich falsch sind und auch zu, also abzulehnen sind. Aber das zu kommen und sagen, das hat irgendwie mit Religion zu tun, das kann man irgendwie mit Religion legitimieren. Oder dass die Religion erlaubt mir, meine sogenannte Ehre zu beschützen, das ist alles Quatsch eigentlich. Also das hat null Legitimation.
Das hat ja wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch sehr viel mit einem bestimmten Konzept von Männlichkeit auch zu tun. Mhm. Oder? Also wenn ich jetzt überlege, Jugendliche sagen dann ja so und so, das ist jetzt voll ehrenlos, was diese Frau macht, weil sie einen Freund hat oder sonst etwas. Ja. Was ich mich da frage ist, wie kann man junge Menschen auch darin unterstützen, mit so etwas umzugehen? Also einerseits damit umzugehen, wenn Leute einen als ehrenlos oder ehrenlose bezeichnen, aber auch Personen oder junge Menschen, die andere eben als ehrenlos bezeichnen. Was würdest du denen so mitgeben wollen? So?
Ich würde erstmal diesen Begriff Ehre kritisch mit denen reflektieren, vielleicht dekonstruieren. Weil je mehr man sich mit diesem Begriff auseinandersetzt, dann merkt man, dass der Begriff irgendwie leer ist. Wer bestimmt, was ehrenhaft ist und was nicht. Schon da, wenn man jetzt mit der Religion kommt, wird man scheitern, weil die Religion selbst verschiedene Interpretationen zulässt. Was der eine als ehrenvoll sieht, wird vielleicht die andere Person als ehrenlos sehen. Wenn man überhaupt mit diesen Begriffen arbeitet. Wie gesagt, in der Theologie gibt es diese Kategorien gar nicht. Ich würde eigentlich in diese Richtung gehen, und zwar versuchen, die ganzen Probleme, die mit diesem Begriff verknüpft sind, aufzuzeigen und mit denen kritisch zu reflektieren. Auch die Strukturen, die dahinter stecken, diese ganzen Hierarchien, die dahinter stecken, die kann man auch mit denen reflektieren und auch ihnen zeigen, dass diese Strukturen nicht von Gott kommen und das ist auch nicht naturgegeben, sondern das sind ein Produkt von einer Jahrtausendentwicklung der Menschheit, und das kann man auch überwinden, wenn man will. Genau, also sowas würde ich auf jeden Fall machen. Das mache ich auch immer so in meiner Arbeit so, und zwar Begriffe dekonstruieren, Begriffe in Frage stellen, um dann zu merken, dass die Denkweise, die auf diesen Begriffen basiert, selbst problematisch ist.
Vielen Dank, Ali, dass du hier warst. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel über das Thema Ehre und Scham gelernt und ich hoffe auch unsere Zuhörer. Genau, dann hoffe ich, dass wir uns mal auf jeden Fall wieder begegnen und ansonsten bei deinem Podcast vielleicht mal. Ich höre da sehr gerne zu. Liebe Grüße und Salam.
Salam und danke für die Einladung.